Das klingt schon mal ziemlich vielversprechend. Und das Stichwort für heute, man sieht an den kleinen Wölkchen außenrum, es geht um jeden Abend zu einem anderen Thema. Heute Abend soll es um das Thema Identität gehen. Sabbat und Identität. Jetzt frage ich mich natürlich, als ich das gesehen habe, was hat denn Sabbat mit meiner Identität zu tun oder mit eurer heute Morgen hier? Das war also schon etwas sehr merkwürdig, denn ich bin ja Christ und kein Jude. Ich feiere also nicht Sabbat, obwohl wir im Hause, in dem die Adventgemeinde auch beheimatet ist, die ebenfalls den Sabbat feiern. Aber jetzt für mich erstmal habe ich gedacht, ja, Sabbat und Identität, was soll ich damit anfangen? Vielleicht geht es euch ja genauso, vielleicht sind wir hinterher ein wenig schlauer. Es gibt einen Vers, der uns für diesen Tag heute aufgegeben ist von der Deutschen Evangelischen Allianz. Und den finden wir im zweiten Buch Mose, im Kapitel 6. Es geht um den sechsten Vers. Ich nehme den fünften Mal hinzu, damit wir da leichter reinkommen. Und dieser Vers heißt folgendermaßen: Ich habe auch das Klagen der Israeliten gehört, weil die Ägypter sie zur Arbeit zwingen. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten führen. Aus dem Sklavendienst werde ich euch befreien. Mit erhobenem Arm werde ich euch erlösen und mit Ägypten hart ins Gericht gehen. Also frage ich mich, wo ist denn jetzt der Zusammenhang zu dieser Stelle zu uns heute hier? Fragt euch das auch? Ich hoffe, ich kriege das hin heute Morgen, in den nächsten 3 Stunden. Nee, also. Fangen wir mit ein paar Beispielen an. Ein mir sehr gut und nahestehender, bekannter junger Mann hat vor einem knappen Jahr sein Studium beendet. Und da ist aber auch gerade so etwas mit der Pandemie losgegangen. Und seine Branche ist besonders davon betroffen gewesen. Und der gute Junge, der hat jetzt fast ein Jahr lang verzweifelt nach einer Stellung gesucht. Es gab verschiedenste Gespräche, Vorstellungen, hat auch mal Probe gearbeitet, aber alles war nix. Und ihr könnt euch vorstellen, für jemanden, der frisch vom Studium kommt und mit großen Plänen ins Arbeitsleben überhaupt eintreten will, keiner will ihn haben. Was macht das mit dem Selbstbewusstsein, mit der Identität eines Anfängers? Zweites Beispiel. Eine Frau mittleren Alters bekommt nach vielen Jahren sehr guter Zusammenarbeit in ihrem Betrieb von ihrem Chef, sie war also wirklich auf dieser Etage tätig, einen freundlichen Gruß und einen Auflösungsvertrag, eine Abfindung. Naja, die allgemein schwierige Lage in dieser Zeit, auch für uns in unserem Bereich. Wir sehen uns leider gezwungen, etwas zu reduzieren, damit wir überhaupt überleben können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Nur der Bewerbungsprozess auf eine neue Stelle gestaltet sich äußerst zäh. Es gibt verschiedenste vielversprechende Angebote und Gespräche. Man ist sehr nett und höflich zueinander. Aber jedes Mal wird die Hoffnung aufs Neue enttäuscht. Es gibt eine Absage nach der anderen. Nach so vielen Jahren, hohem Engagement, nach einer hohen Qualifikation und jetzt will sie anscheinend keiner mehr haben. Das baut so richtig auf, oder? Letztes Beispiel, ein wohlverdienter Mitarbeiter geht von einem guten Jahr jetzt inzwischen in Ruhestand. Nach vielen Jahren Tätigkeit in einer leitenden Position in einem großen Unternehmen. Kaum eine Entscheidung in seiner ganzen Abteilung ist an ihm vorbeigegangen. Wenn irgendwas gelaufen ist, das musste bei ihm vorbeikommen. Er war ein gefragter Mann. Jetzt Ruhestand, Abschiedung in allen Ehren. Vielleicht hat er keine 3 Tüten gekriegt. Ich würde auch gerne 3 Tüten kriegen. Also, noch bin ich ja hier. Der ist mit allen Ehren verabschiedet worden. Und am Anfang fand das super, endlich Zeit für das, was er immer schon tun wollte. Nachdem alle Vogelhäuschen gebastelt waren, nachdem der Keller aufgeräumt war, wusste er mit seiner ganzen freien Zeit nicht mehr viel anzufangen. Er und seine Frau gingen sich gegenseitig auf die Nerven. Wir hatten viele Gespräche. So ein wichtiger Mann. Und jetzt plötzlich alles das, was ihn wichtig gemacht hat, wo er sein Leben investiert hat über Jahrzehnte, einfach weg. Und es ruft noch nicht mal einer an von den alten Kollegen. Könnt ihr euch vorstellen? Manchem ehemaligen Gemeindeältesten geht das übrigens auch so. Das ist aber jetzt nur eine Auswahl, ein ganz grober Schnitt dessen, was mit dem Thema Identität zu tun hat. Was macht uns aus? Alle Menschen jetzt in diesen kleinen Beispielen beschäftigt eben genau diese Frage. Ist mein Wert von meiner Relevanz in meiner Arbeitswelt, in meinem sozialen Umfeld abhängig? Und wie weit, wenn ja? Für den einen haben wir gesehen, beginnt das noch bevor er überhaupt ins Berufsleben einsteigt. Für die andere ist das nach vielen Jahren mittendrin, wo noch viele Jahre vor ihr liegen könnten, ein ganz entscheidendes Thema. Und für den dritten, der sagt sich, ich habe so lange mein Leben investiert und jetzt bin ich plötzlich ein Niemand. Was macht es mit euch, wenn ihr nicht mehr arbeiten könnt? Da gibt es ja auch viele andere Gründe, Krankheit zum Beispiel, ein Unfall. Dann stehst du da. Denkt mal drüber nach, was bedeutet das für euch, was ihr gerade so beruflich oder hobbymäßig so macht. Und dann ist das weg. Was bleibt von euch übrig? Eine Frage, die mich persönlich auch ganz stark betrifft. Wer bin ich noch? Ist es nicht so, das Erste, was uns gewöhnlich interessiert, wenn wir jemanden anders kennenlernen, ist, was macht denn der, was macht denn die? Ne? Da kommt das hoffnungsvolle Töchterchen mit dem ersten Freier nach Hause und da wird die erste Frage lauten, und was machen Sie so, junger Mann? Ich weiß nicht, vielleicht hat man das nur in meiner Generation gefragt, das ist heute ganz anders. Aber das ist doch echt, ne? Was? Und die Antwort über diese Frage entscheidet über unsere jeweilige soziale, intellektuelle und finanzielle Positionierung. Warum brauchen denn viele von uns die dicken Autos oder die teuren Klamotten? Was wollen wir damit aussagen? Ihr kennt den Satz, hast du was, dann bist du was. Krass ist die Umkehrung, hast du nichts, bist du nichts. Naja, ein abgeschlossenes Studium mit guten Noten, es hieß mal, der Mensch beginnt beim Abitur, nicht wahr? Habe ich mal gehört. Und trotzdem will dich keiner. Viele Jahre Berufserfahrung mit gutem Gehalt, keine Stelle für dich. Und wo früher alle vor dir aufgelaufen sind, wenn es was zu entscheiden gab, niemand interessiert sich mehr für dich. Also, was bestimmt eure, meine Identität? Und wir Menschen sind ja auch immer Kinder unserer Zeit. Und was bei uns so läuft, gesellschaftlich, politisch, sozial, das bestimmt auch das, wie wir empfinden, wie wir denken, wie wir uns positionieren. Und da haben wir jetzt die erste Parallele. Die Israeliten damals, die steckten fest in ihrer Zeit und in ihrem System. Die steckten fest in einem Umfeld, viele haben das nie anders kennengelernt, weil die da geboren worden sind, in Ägypten. Und mussten Sklavendienst verrichten. Das war ein System, das hat die absolute Herrschaft über die Schöpfung ausgeübt, hat die Menschen in Anspruch genommen und sie ausgebeutet. Diese Sklaven mussten unaufhörlich für den Pharao arbeiten. 24/7, wie wir so gern sagen. Von morgens bis abends, jeden Tag. Also für den Onlinehandel ideal, für so einen Sklaven eher nicht. Und diese Arbeit bestimmte ihre Identität. Und was war die? Was bist du als Sklave? Nix. Das heißt, du kommst in eine Familie hinein, in ein Volk, das waren ja Israeliten, ein ganzes Volk, und du wirst in die Gefangenschaft hineingeboren und du lebst in der Gefangenschaft und deine Eltern sterben in der Gefangenschaft und du kennst nichts außer Arbeit und du hast nichts zu sagen. Und wenn du einmal aufmuckst, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Da gab es ja Aufseher. Und die haben nicht nur aufgesehen, die haben auch noch andere Sachen gemacht. Du hattest keinen Wert, du hattest keine individuelle Identität, du hattest nur Pflichten, aber keine Rechte. Und diese Menschen waren fremdbestimmt. Ihr ganzes Leben, ihre ganze Zeit. So, und jetzt frage ich mich, wir hier in unserer westlichen, vom Kapitalismus, von der Wirtschaft sehr stark geprägten Lebensstil. Mindestens Ähnlichkeiten meine ich feststellen zu können. Natürlich, völlig klar, unsere individuelle Freiheit ist um ein Vielfaches höher. Das lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Aber wie sehr stecken wir hier, die wir gerade so sitzen und die ihr zuschaut, wie sehr stecken wir in einem System fest, das ganz viel von dem bestimmt, was wir machen, wie wir uns wahrnehmen, wer wir sind oder wer wir sein wollen. Ich habe gestern einen Podcast gehört zum Thema, was würde passieren, wenn es keine Social Medias mehr gäbe? Eine der Gefahren, die es da gibt, neben vielen Vorteilen, es ist ja immer alles sehr ambivalent, ist, du willst so sein wie die anderen. Wenn du das nicht bist, ist das nicht so angenehm für dich. Wie sehr lassen wir uns fremd bestimmen, ohne es zum Teil vielleicht wirklich zu merken, von dem, was man bei uns so haben muss, machen muss, sein muss, darstellen muss. Sind wir wirklich frei? Goethe ließ im Faust I seine Margarete ausrufen, am Golde hängt's, am Golde drängt, zum Golde drängt, da hängt doch alles. Ach, wir Armen. Kennt ihr vielleicht das Zitat? Einerseits sind also nahezu alle modernen Segnungen unserer modernen Zivilisation untrennbar mit dem Vorhandensein und den Funktionen einer Geldwirtschaft verknüpft. So ist das. Andererseits allerdings ist das sehr ambivalent, weil unsere zivilisatorischen Errungenschaften wie die Entfaltung oder auch die Erhaltung geldferner Bereiche wie Kultur, wie Gesellschaft, wie Kunst und so weiter, und nicht zuletzt wir, die hängen ganz stark davon ab, wie dieses System uns prägt. Wo es um ein Haben müssen um jeden Preis geht. Dass wir was darstellen können. Und die damit verbundenen Sorgen und Anstrengungen, die halten uns ja teilweise über Gebühr in Anspruch. Die, die viel haben, sorgen sich, dass sie es nicht verlieren. Die, die zu wenig haben, fragen sich, wie komme ich zu dem nötigen Zaster, den ich brauche, um überhaupt für meine Kinder eine anständige Ausbildung gewährleisten zu können. Und da gibt es ja viel in unserem Land, was nicht gut läuft. Sind wir nicht auch ein Stück weit Sklaven? Mehr als wir uns das vorstellen können oder wünschen. Hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Es gilt doch also, keine Zeit zu verlieren. Ich muss alles perfekt machen bei mir. Meine Freizeit, meine Hobbys, das muss perfektioniert sein. Selbst die Urlaube. Und ich erlebe in meiner Arbeit unsere jungen Familien maximal gestresst. Es muss immer das Beste sein für das Kind. Es muss jedes Angebot wahrgenommen werden, angefangen vom Krippen über den Kinderplatz bis zur Schule. Die Hobbys, was das Kind alles machen muss, was es machen können darf. Den besten kleinen Kinderwagen, das Beste ist gerade genug. Nur nichts verpassen. Und da erlebe ich junge Eltern so im Stress. Also der Unterschied ist schon eklatant. Vor 20 Jahren, wenn junge Leute Kinder gekriegt haben, dann waren die etwas weniger zum Beispiel in der Gemeinde zu sehen, weil das ist schon sehr anstrengend mit so kleinen Kerlen. Ne? Viele von euch kennen das ja. Da bist du schon müde. Und wenn du dann morgens im Gottesdienst sitzt, bist du froh, dass du mal eine halbe Stunde Ruhe für dich hast und schläfst auch gleich ein. Kirchenschlaf ist der gesündeste übrigens, ihr lieben jungen Eltern. Kommt also gerne. Nur heute merke ich, sobald jemand Kinder hat, vorher sehr aktiv, weg. Keiner taucht mehr auf. Und wenn du mit ihnen sprichst, immer gestresst. Es ist eine so riesen Herausforderung, Selbstoptimierung. Und die Frage lautet jetzt für uns heute Morgen, wie können wir runterfahren? Was bedeutet Sabbat und Identität? Und was hat das damit zu tun, dass Gott den Sabbat gibt? Wie können wir, also tatsächlich wir, die wir hier sind und die wir zuschauen, als Gottes Geschöpfe echte Ruhe und Geborgenheit finden? Ein Stück weit fand ich das jetzt hier in dem gemeinsamen Singen. Wo erleben wir unseren persönlichen Wert und unsere je eigene Würde, die völlig unabhängig von dem ist, was wir tun und können oder eben was wir nicht können und nicht tun können? Wie oft klagen wir über dieses Hamsterrad, in dem wir uns befinden, aber es wagt kaum mal einer, wirklich auszusteigen, um Ruhe, um Geborgenheit, um Wert und Würde zu finden, die nicht von Motten und Rost zerfressen werden oder von der anderen abhängig sind. Das ist doch schwierig. Wir singen gern davon, wir reden gern drüber. Wer macht das tatsächlich? Ich habe letztens festgestellt, in großen Städten wie Frankfurt zum Beispiel gibt es immer mehr junge Menschen, die sagen, ich mache keinen Fulltime-Job mehr. Maximal 85%. Ich verdiene lieber weniger Geld und verzichte auf ein paar Annehmlichkeiten, die ich mir mit dem Geld leisten könnte, habe dafür aber mehr Qualitätszeit für meine Gemeinde, für meine Familie. Finde ich sehr interessant. Das ist mit meiner Generation wäre das nicht gegangen. Und man hört es ja meiner Sprache an. Ich komme nicht von hier. Ich bin Exilschwabe. Und ihr kennt ja das, den Satz bei uns zu Hause, schaffe, schaffe, Heisle bauen. Also mit sowas hättet ihr uns damals nicht kommen dürfen. Ich bin froh, dass da teilweise ein Umdenken stattfindet. Aber die Frage ist, kriegen wir als Kinder Gottes dieses Umdenken hin, ohne Schwabe sein zu müssen? Oder Banker in einer großen Stadt? Und zu fragen, was macht mich persönlich tatsächlich aus? Die Juden, die haben von Gott etwas bekommen, nämlich erstmal, was sie nicht hatten, nämlich diesen Wert und diese Würde, diese Identität ohne ihr Sklave sein. Und dann sagt Gott, ich finde mich mit diesem Zustand nicht ab, weil ich bin und ich bleibe der Herr. Und ich erlöse euch aus dieser Zwangsarbeit. Und ich führe euch raus in die Wüste, was ja dann auch geschehen ist, und dort könnt ihr Sabbat feiern. Dort könnt ihr Gottesdienst feiern. Da seid ihr weg, das haben die ja gemacht. Als sie in die Wüste gezogen sind, schließlich und endlich dann doch, ne, die 10 Plagen und so, ihr kennt alle die Geschichten, dann haben die in der Wüste erstmal richtig fett Gottesdienst gefeiert. Sabbat. Da sind die runtergekommen. Ich meine, das war natürlich sicher sehr aufregend, so ein Weggang da, ne? Übrigens haben die auch Geschenke gekriegt. Überraschend zwar, aber stellt euch das mal vor, was sie für die verändert hat, nämlich alles. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt kommen wir zur Ruhe vor unserem Gott. Jetzt nehmen wir uns die Zeit. Die Ägypter im Nacken, klar, und die ganzen Sachen dann mit dem Meer und dergleichen Sachen. Aber hier war der Punkt, wo Gott sagt, ich befreie euch und ich erlöse euch und ich kümmere mich um euch. Ihr seid mein geliebtes Volk und das ist eure Identität. Nicht, dass ihr Sklaven seid. Und die Frage ist, können wir hier etwas für uns lernen und übertragen? Und gerade deswegen sagt Gott, ihr könnt da was übertragen, ihr könnt da was draus lernen. Und deswegen gibt es den Sabbat für euch, den Ruhetag, den Tag des Herrn, an dem ihr tatsächlich alles mal ablegt, was ihr sonst glaubt, was euch bestimmen muss, was ihr unbedingt machen müsst, was ihr braucht und ohne dass es überhaupt nicht geht. Und dann werdet ihr feststellen, ich bin der Herr. Ich befreie euch, ich erlöse euch, ich gebe euch einen Wert, eine Würde, die es anderswo nicht gibt, nur bei mir im Sabbat. Also mal kurz ein Gedanke, was ist das mit diesem Sabbat? Und ich habe mal das folgendermaßen formuliert. Ich würde so sagen, Sabbat ist der Kern der Woche und des Lebens. Oder nennen wir es Feiertag für uns heute. Der Sabbat, also dieser eine Freitag der Woche, ist wohl das größte Geschenk der Juden an die Welt. Er ist zur Erinnerung an Gottes Ruhetag während der Schöpfung gedacht und er ist auch gedacht, dass wir an die Befreiung Israels durch Gott denken können. Und deswegen soll er geheiligt werden. Das sind die beiden biblischen Begründungen für Sabbat. Ruhetag Gottes, Befreiung. Und es ist ja das dritte der 10 Gebote, gleich ziemlich am Anfang. Und somit hat es für alle jüdischen Richtungen eine ganz bindende Bedeutung, dieses Sabbatgebot. Auch wenn der Grad, an dem man die einzelnen Sabbatregeln im Judentum befolgt, sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber das muss uns jetzt hier nicht beschäftigen. Der entscheidende Punkt, der für uns gilt, ist, im geistigen Sinne also dient der Sabbat der inneren Ruhe. Der Einkehr, der Harmonie mit der Umwelt, mit uns selbst. Er ist der Kern der Woche, der Kern unseres Lebens. Das ist ein Zentrum, an das man immer wieder gern zurückkehrt. Da, wo plötzlich die Quelle sprudelt, wo man zu sich, zu Gott findet. Und Gott schenkt ihnen, und das finde ich das Geniale, nicht nur den Juden, sondern er schenkt ihnen allen Menschen. Oder gelten die 10 Gebote für uns nicht? Und ob wir das Ding jetzt Sabbat nennen, oder wie wir es als Protestanten Feiertag, Heiligen nennen, das ist ja wohl zweitrangig. Der Kerngedanke ist, ein Tag in der Woche, das ist das Wichtige. Schauen wir uns dieses Gebot, die Erläuterung dazu mal eben kurz an. Wenn wir es nochmal sehen, ihr könnt es mitlesen. Du sollst an den Sabbat denken, er soll ein heiliger Tag sein. 6 Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun. Haben wir das gehört? 6 Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Also ich finde das im Zeitalter von Genderdiskussion, Gleichberechtigung, MeToo und so weiter, da waren die aber damals schon so weit. Hammer, oder? Das müssen wir uns echt mal reinziehen. So weit geht das mit diesem Sabbatgebot. Jeder ist eingeschlossen, selbst der letzte Fuzzi. Also der Esel, auch der musste nicht mehr im Kreis laufen und den Brunnen bedienen. Auch der darf mal endlich auf seinen Hintern sitzen. Oder was Esel so machen, keine Ahnung. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht, mit allem, was dort lebt. Aber am 7. Tag ruhte er. Und deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. Also dieser Schabbat ist im Judentum der 7. Wochentag. Ein Ruhetag, da darf keine Arbeit verrichtet werden. Da gibt es ganz viele Regeln und der beginnt, interessant für uns auch mal darüber nachzudenken, wie gehen wir in unseren Sonntag. Der Schabbat beginnt am Freitagabend. Und er geht dann über den ganzen Freitagnacht, Samstag, bis die Sonne am Samstag wieder untergeht. Und es gibt so einen Satz im Judentum, das heißt, der Schabbat beginnt, wenn man einen grauen Wollfaden nicht mehr von einem blauen unterscheiden kann. Ist mal nett. So, das heißt, Sonntag beginnt nicht Sonntag früh. Ich weiß nicht, wann das für euch heute zum Beispiel jetzt begonnen hat oder für euch als Musiker, ja, oder wir als Pastoren um 6 und so weiter, sondern der beginnt schon am Vorabend. Das heißt, wie bereiten wir uns, wenn wir am Freitag oder am Samstag in dem Fall ins Bett gehen, wie bereiten wir uns darauf vor, dass morgen der Tag des Herrn ist, wo nichts geschafft werden muss, außer übers Gottesdienst leider. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Wir hasten oft so in den Sonntag rein, das wäre zum Beispiel schon ein erster Gedanke für uns, wie bereitet ihr euren Schabbat vor? Ganz interessanter Gedanke an dieser Stelle schon mal. Ein jüdischer Schriftsteller hat mal festgestellt, nicht die Juden haben den Sabbat gehalten, sondern der Sabbat hat die Juden gehalten. Merkt ihr, was das auch für uns heißt? Die Juden, die haben ja eine ganz wechselvolle Geschichte gehabt. Aber überall da, wo sie den Sabbat halten konnten, hat sie das verbunden, hat ihnen das Halt gegeben. Also auch wir, Jesus hat ja gesagt, der Feiertag ist nicht, oder ja, für sich selbst da, sondern für die Menschen da. Und die Frage ist, ein Sabbatangebot oder Gebot Gottes, das muss doch was Gutes sein für uns. Nicht, dass wir das instrumentalisieren, sondern dass wir das genießen, dass wir das feiern, dass wir uns die ganze Woche drauf freuen. Da kann ich Gott begegnen. Da kann ich meine Identität finden. Ich bin in dieser Woche schon wieder gedisst worden. Mein Chef, den kann ich gar nicht leiden, der hat mich schon wieder so kurz und klein gemacht und diesmal sogar noch vor den Mitarbeitern. Und ich weiß, ich darf meinem Gott begegnen. Und der baut mich wieder auf. Und an diesem Tag haben die Juden durch viele Rituale und Regeln einen Abstand zum Alltag gewonnen. Und da ist ein Raum entstanden, da wurden die Juden frei, um sich mit ihrer Religion in ihrem Volk zu vergewissern. Und da war der Sabbat ein Schutz gegen die Auflösung eines Volkes, das kein Volk mehr sein konnte, das kein eigenes Land mehr hatte. Und in den ganzen Gegenden und Ländern, in denen sie gelebt haben, über die Jahrhunderte hinweg, mussten sie immer wieder dafür kämpfen, dass sie ihren Sabbat heiligen und feiern dürfen. Und bitte bemerkt mal Folgendes, bis zur Einführung des Sabbats durch die Juden war es in den damaligen Kulturen durchgängig so, dass es keinen einzigen freien Tag gab. Ich habe ein Zitat. Der römische Philosoph Seneca hat die Juden verspottet, da sie den 7. Teil ihres Lebens mit Nichtstun verlieren. Könnt ihr euch das vorstellen? Auch bei den Römern, so fortschrittlich unsere Kultur in manchen Bereichen heute zu sein scheint, da gab es keinen Feiertag. Da gab es kein Wochenende. Deswegen kann der Seneca die Juden verspotten. Sie verplimpern ihre Zeit mit Nichtstun. Da würde eine heute moderne Psychologie was ganz anderes dazu sagen, oder? Und Gott sagt, ich weiß das schon lange. Ich habe euch ja geschaffen. Ihr seid so angelegt. Eure Identität, eure Würde liegt wo ganz anders. Und dieses Nichtstun hat sich für die Juden als äußerst wirkungsvolles Mittel gegen die Vereinnahmung durch andere bewährt. Flavius Josephus, ein Geschichtsschreiber, hat geschrieben, die Römer hätten 3 Weltwunder entdeckt. als die Judäer damals erobert haben. Das erste war das Tote Meer, das zweite war der Schaubrottisch im Tempel und das dritte, man höre und staune, der Schabbat. Das haben sie nun nirgendwo gesehen. Das haben die zum Weltwunder erklärt. Also geht es tatsächlich hier ums Feiern. Wir sagen Feiertag. Und ich möchte, dass wir Christen das noch viel mehr für uns entdecken. Feiern. Freimachen. Spielen vor Gott. Überlegt mal, wenn ihr in die Bibel reinschaut, wie viele freie Tage, wie viele Feste die Juden von Gott bekommen haben. Damit sie fröhlich sind vor ihrem Gott. Damit sie das Leben genießen. Damit sie so richtig einen drauf machen. Und nicht, ach, ich muss heute aber mal zum Gottesdienst gehen. Das ist mir doch wieder zu lang, zu anstrengend oder ich weiß nicht was. Es geht tatsächlich ums Feiern. Die äußeren Dinge mal nicht beeinflussen, sondern sagen, Gott, du kümmerst dich. Ich muss heute keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Das ist ein heißes Eisen für Selbstständige. Jedenfalls in der Tendenz stärken diese Regeln das Familienleben und schützen es. Und vielleicht eine Sache dazu, das habe ich da entdeckt im Studium, das fand ich sehr interessant, man höre und staune. Es gibt ein Sabbatgebot, das mehr als alle andere den heimischen Zusammenhalt von Ehe und Familie stärkt. Die Ehepaare nämlich sind angehalten, Achtung, jetzt kommt, am Sabbatabend nach dem Essen miteinander zu schlafen. Ich weiß es nicht, ob man das so anordnen und gebieten kann, aber das ist doch schon mal ein cooler Ansatz. Das heißt, das macht doch nur Spaß, das macht doch nur Sinn, wenn du die Zeit nimmst, wenn du es schön hast. Und damit das möglich wird und du dem Gebot folgen kannst, ne, als treuer Jude musst du das ja machen, bleibt ja keine andere Wahl, musst du deinen Alltag so gestalten, dein Wochenende so gestalten, dass da Raum für euch als Ehepaar bleibt und die Hektik der Woche zurücktritt. Und es gibt bestimmt auch was für Ledige und Singles, da bin ich überzeugt, habe ich jetzt aber nicht gefunden. Ja. So, also ihr merkt, wie weit Gott damit geht, dass er sagt, eure Identität hängt davon ab, dass ihr feiert, dass ihr das Leben genießt, und zwar, dass ihr das im Bewusstsein tut, dass ich euch dieses Leben gebe, dass ihr mir begegnet, und das geht bis ins Ehebett rein, man höre und staune, ist der Hammer, unser Schöpfer. Und natürlich führen diese ganzen Regeln um Sabbat im Judentum immer wieder zu heftigen Diskussionen, wie macht man das und so weiter. Und damit wären wir auch wieder bei uns. Denn den Feiertag zu heiligen, wie wir eben dieses Gebot nennen, das hat ja auch bei uns ganz viele Diskussionen. Und das ist ja bei uns ein sehr umstrittenes Thema. Ihr habt ja auch so etwas wie biblischen Unterricht, oder? So 12 bis 14 Jahre. Wenn wir da was machen, so als Lehrer, wo es darum geht, den Sonntag, den Feiertag zu heiligen, die gucken mich an, wie doof. Was ist denn das für ein bescheuertes, unsinniges Gebot? Sonntag habe ich endlich mal Zeit, so richtig einen auf die Kacke zu hauen oder sonst irgendwas zu machen. Irgendwie mit Gottesdienst, mit Gott begegnen und so weiter. Überhaupt mal nichts zu machen in der Woche, das ist ganz vielen Leuten heute, auch in unseren Gemeinden, völlig fremd. Und ich habe ein Zitat gefunden. Vor 1,5 Wochen ist der Desmond Tutu, manch einer kennt den ja, Friedensnobelpreisträger 1984, der hat folgenden Satz bei seiner Verleihung des Friedensnobelpreises gesagt. Wann werden wir lernen, dass Menschen einen unendlichen Wert haben, weil sie nach dem Bilde Gottes geschaffen sind und dass es Gotteslästerung ist, sie so zu behandeln, als wären sie weniger als das? Und dass solch ein Verhalten letztlich auf die zurückfällt, die dies tun. Damit spricht er genau das aus. Wir sind nicht Vieh. Wir sind keine Maschinen. Wir dürfen weder verzweckt werden, noch dürfen wir uns selbst verzwecken. Wir dürfen nicht Sklaven unserer Arbeit werden. Ob uns das jetzt von aus versklavt oder ob wir selbst gewählt überhaupt keine Pause machen können, weil wir ja glauben, so wichtig sein zu müssen oder unentbehrlich und ohne uns geht's nicht. Oder ich kann nicht auf dies oder jenes verzichten, deswegen muss ich Kohle ranschaffen. Was, wenn unser Gott in Wahrheit nicht der Gott der Bibel ist, sondern ein Götze? Selbstbestätigung durch Arbeit und Leistung. Selbstbestätigung durch Anerkennung anderer, selbst in Gemeinden. Das ist ein so hingegebener Knecht Gottes. Mich hat mal auch einer begrüßt so in der Gemeinde, so, ach, danke, dass du unser Knecht geworden bist. Dann habe ich so gedacht, na, hier weht aber ein rauer Wind.
Also, der Sabbat ist für uns von zentraler Bedeutung.
Wir dürfen für unser Leben Verantwortung übernehmen. Und wir dürfen sagen, ich will diesen Feiertag feiern und heiligen. Ich will mir und ich werde mir diese Zeit nehmen, um wieder zur Quelle zurückzukommen. Raus aus dem Alltag, raus aus dem Stress. Und das ist eine schwierige Sache. Genau wie bei den Juden, das immer mit ganz vielen Fragen verbunden war, was dürfen wir am Sabbat machen und was nicht. Genau die gleiche Frage stellen wir so als Christen auch. Was ist erlaubt am Sonntag? Dürfen wir Rasen mähen oder nicht? Ja, wenn es ein Hobby ist. Und zack, bist du raus aus der Nummer. Da muss jeder für sich tatsächlich überlegen. Ja? Was für den einen Hobby ist, ne? Holzhacken. Damit verdient ein anderer seinen Beruf. Ja, jetzt bitte, entscheidet mal. Darfst du das am Sonntag oder nicht? Aber wenn wir Gottesdienst feiern, damit meine ich ganz umfassend, jetzt nicht das, was wir nur hier machen, sondern wenn wir wirklich jeder für sich oder zusammen vor Gott kommen und uns das bewusst machen, hier bin ich, ja, und hier bist du Gott und jetzt wollen wir uns begegnen, dann können wir erfahren, wir geben nicht nur was, sondern wir empfangen auch. Wir sind nicht mehr das, was wir machen und leisten. Täglich idealerweise Zeiten einzuräumen, um einen solchen kleinen Gottesdienst zu feiern. Ja, also schaut man im Internet unter Meditation. Millionen von Einträgen in einer halben Sekunde. Die Menschen suchen genau das. Herr, ich suche deine Ruhe. Haben wir gerade eben gesungen. Fern vom Getöse dieser Welt. Das singen wir. Aber suchen wir die Ruhe tatsächlich? Das können wir doch jeder für sich. Also eigene Verantwortung übernehmen. Das Gebot ist da. Es ist angeboten. Und das heißt auch, es ist wichtig, dass ihr darauf achtet. Und das dürft ihr so umsetzen, wie ihr das könnt. Phasen des täglichen Innehaltens, Gottesdienst, also Gott dient uns. Und wir können feststellen, wir sind ganz unverdient und ohne Leistung Kind Gottes. Egal welcher Hautfarbe, egal welches Geschlecht, ob du arbeitslos bist, aus welchem Grund auch immer, oder ganz dick im Geschäft sitzt, da hast du nicht mehr Credits für dein Leben als irgendein anderer. Klar bildet die Arbeit die Möglichkeit, dass wir unsere Persönlichkeit ausbilden. Aber unser Personsein ist völlig unabhängig von dem, was wir tun. Und wir hier im Westen haben damit ein echtes Problem. Und vielleicht ist das auch ein Auftrag für uns Christen, hier mal einen Gegenpol zu setzen. Und wir erhalten dann, wenn wir da näher drankommen, von Gott eine Freiheit und einen Frieden in der Beziehung zu ihm. Übrigens, das will ich zum Ende noch sagen, die am Anfang genannten Personen sind mir alle bekannt. Das sind keine erfundenen Leute. Und ich stelle fest, die sind auch alle mit Jesus unterwegs. Und jetzt stellen die sich auch ihre Aufgabe, ihre Identität eben nicht daran abhängig zu machen, ob sie einen Job haben oder nicht. Und ich kann euch sagen, das fällt denen auch nicht leicht. Das ist nach wie vor schwer, keinen Job zu haben. Aber das ist etwas, was die nicht umbringt. Und das ist ein Kampf, eine Auseinandersetzung. Sonst müssten wir hier nicht so lange drüber reden. Ja? Das fällt einem nicht in den Schoß. Und deswegen nochmal für jeden von uns die Zusage, glaubt, dass ihr in der Gottesbegegnung euren eigenen Wert findet. Nehmt euch die Zeit, sucht Gelegenheiten, Gottesdienst zu feiern, alleine, jeden Tag. Am Sonntag kommt in eure Gottesdienste, auch wenn sie manchmal nicht so sind, wie sie euch gefallen. Wenn ich als Pastor erzählen würde, was mir an meiner Gemeinde, in Anführungszeichen, nicht gefällt, dann wird es heute lang dauern. Das ist aber kein Argument, weil es ist nicht meine Gemeinde, sondern es ist Gottes Gemeinde. Und er will uns darin begegnen. Und wenn ich offen bin, dann kann ich sogar als Pastor Gott im Gottesdienst begegnen. Man glaubt es kaum. Passiert immer wieder, tatsächlich. Also, wir sind ohne unser eigenes Zutun Gottes geliebte Kinder. Und in der Begegnung mit ihm wird er uns das mehr und mehr zeigen können. Ich möchte euch zum Schluss ein paar Gedanken zum Nachdenken, zum Weiterdenken mitgeben. Erstens. Könnt ihr gerne abfotografieren, gleich mit dem Smartphone oder so. Drei Stück werden es. Was lässt mich, also dich, in unserer Gesellschaft als wertvoll gelten und was bei Gott?
lasse es gleich einen Augenblick stehen. Zweite Frage, sichere ich mir meine Identität durch ständiges Leisten oder kann ich es am Sonntag auch mal gut sein lassen? Und entsprechend dem, was ich gerade gesagt habe, versuch doch Sonntag jeden Tag einzubauen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Meine Frau könnte euch jetzt was erzählen, bis ich aus dem Arbeitszimmer rauskomme oder von irgendwoher, von irgendwelchen Sitzungen. Muss ich das oder gibt es auch einen anderen Weg? Fragt euch mal, warum ihr glaubt, das zu müssen. Und unterhaltet euch mal vielleicht mit jemandem, der Ahnung hat. Da wird einiges über das, wo ihr eure Identität herzieht, deutlich werden. Das ist nicht so sehr schön, meine Erfahrung. Und dann das Dritte. Wie kann ich meinen Wert in Gott in meinem Alltag erfahren und anderen zeigen? Dass du auch wert bist, ohne dass du mir gerade wieder was ganz Tolles geliefert hast. Ich lese jetzt mal, passend zu dem Lied, was wir am Anfang gesungen haben vor der Predigt, vom Turm, ne? Etwas von Paul Gerhardt vor. Da könnt ihr mitbeten und ich lasse euch anschließend ein bisschen Zeit, der Text bleibt stehen, und bete dann mit euch und habe die Möglichkeit, für euch nochmal vor Gott zu sagen, ja Herr, ich möchte das mit diesem Sabbat, mit diesem Feiertag nochmal neu in mein Leben annehmen und das mit reinnehmen und sagen, Herr, verändere du mich, führe du mich zu deiner Ruhe und zeig mir, dass meine Identität in dir liegt. Dazu lade ich euch gleich ein. Jetzt erst einmal den Text, ich lese ihn und ihr könnt ihn mitlesen. Altes Kirchenlied, Paul Gerhardt. Gib dich zufrieden und sei stille. Sei stille in dem Gotte deines Lebens. In ihm ruht aller Freudenfülle. Ohne ihn mühst du dich vergebens. Er ist dein Quell und deine Sonne. Scheint täglich hell zu deiner Wonne. Gib dich zufrieden. Was sorgst du für dein armes Leben, wie du es halten wollst und nähren? Der dir das Leben hat gegeben, wird auch Unterhalt bescheren. Er hat ein Hand voll aller Gaben, da See und Land sich muss von laben. Gib dich zufrieden. Herr, ich bekenne dir, dass auch ich mich vom Alltag und von den sichtbaren Dingen zu sehr bestimmen lasse. Und ich will dir sagen, dass ich jetzt neu meine Identität aus meiner Beziehung zu dir, zu Jesus, nehmen will. Und ich werde kleine, ich werde konkrete Schritte unternehmen, dich, Vater, in meinem Alltag zu suchen und dir wieder mehr echten Raum geben. Und so bitte ich dich, so bitten wir dich um Beistand und Ausdauer. Amen. Und dabei segne euch Gott.